Auf die Bühne zu bitten. Das sage ich nicht nur als Spruch, sondern es ist mir wirklich eine besondere Freude. Vor 19 Jahren war es, das ist echt eine lange Zeit, war Ingolf hier bei uns in der Gemeinde zu Gast, damals noch in unserem alten Gemeindezentrum. Und er war eigentlich Pastor in Tostedt in der Lüneburger Heide und war kurze Zeit vorher aber zum Präses unseres Gemeindebundes gewählt worden. Präses unseres Gemeindebundes heißt, dass er auf der obersten Kirchenebene in Deutschland aktiv war als Repräsentant ganz vieler Gemeinden, dass er mit Sicherheit einen randvollen Terminkalender plötzlich hatte. Aber leider, Gott sei Dank, hatte er dieses Seminarwochenende mit uns vorher schon mit dem Pastor damals abgesprochen. Und dann war er natürlich treu und hat diesen Termin auch wahrgenommen. Und ich war an diesem Wochenendseminar Teilnehmer. Und ich bin in diesem Wochenendseminar, bin Gott begegnet. An dem Wochenende habe ich mich bekehrt, habe gemerkt, Gott lebt, Gott tut Wunder. Alles kein Problem für Gott. Und das ist an dem Wochenende geschehen. Damit verbinde ich, dass das Ingolf da war, trotz seiner vielen Aufgaben auf oberer Ebene. Und dann, wenn man doch als einzelner Mensch davon erreicht wird, ist es eine Gnade. Und inzwischen bist du auf internationaler Ebene unterwegs, eigentlich noch größeren Rahmen, wahnsinnig viel wahrscheinlich auf Achse und trotzdem heute wieder bei uns. Und deshalb ganz herzliches Willkommen. Wir sind einfach froh, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und sind gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Ja, danke Volker. Es freut mich, dass du Christ geworden bist. Und dass das nicht nur eine Wochenendeuphorie war, sondern schon 19 Jahre anhält. Das ist typisch für Jesus. Der hält das ganz lebendig. Ja. Ja, als der liebe Lars war in Dings. Jan, ich versuche eure beiden Namen noch zu kombinieren, ihr seid ja auch verwandt, mich hier anfragte, sagte, ja, ich habe gerade Urlaub und freue mich nachher, meine Enkelkinder und Kinder zu sehen, die bei unserem Urlaubsort sich eingefunden haben. Aber was gibt es Schöneres, als etwas von Jesus Menschen zu erzählen? Und ich freue mich riesig, dass sich Menschen Zeit nehmen, einfach im Namen Jesu zusammenzukommen oder auch mal Gäste mitbringen, wie damals den Volker. Und so ein bisschen hineingeführt werden in die Möglichkeiten unseres Herrn. Wir haben ein spezielles Thema. Mein Computer weiß sogar die genaue Überschrift, aber der hat sich gerade verabschiedet. Und ist im Neustartprozess. Und ich bin sicher, dass meine elektrische Bibel mir gleich mehr Offenbarung gibt hier. Wenn Einheit gelingt, so könnte man diese Predigt überschreiben. Und Einheit ist schon etwas ganz Besonderes, weil wir als Menschen sind halt einmalig. Uns gibt es nicht nochmal, weder unser Irisabdruck, noch unseren Daumenabdruck. Alles, was wir haben, ist einmalig. Ich habe sogar gehört von den Botanikern, dass jedes Blatt an dem Baum jedes Jahr eine Einmaligkeit hat in seinem Abdruck. Ist schon genial. Ja, und nun heißt das also, sich zu arrangieren, weil es ist nicht nur bei Adam und Eva geblieben. Wir sind ein paar mehr Menschen geworden und jetzt heißt es kompatibel bleiben. Und das hat sicherlich zwei große Herausforderungsebenen. Die Bibel spricht von dem größten Wert, den wir Menschen genießen dürfen. Das ist der Wert der Liebe. Und Liebe ist eindeutig ein Beziehungsgeschenk oder eine Beziehungskraft. Wir brauchen die Liebe dann, wenn wir anfangen, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Und es ist ein großes Geschenk natürlich, die Ehe zu bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist, dass man da eins wird. Und selbst wenn man das Glück hat, jemanden gefunden zu haben, der es wagt, mit einem ins Leben zu gehen und dieses Versprechen der Lebenslänglichkeit zu geben. Also ein paar Brautpaare, die haben versucht, das mit mir zu verhandeln, das Trauversprechen. Ne? Und sagt, können wir nicht sagen, statt bis der Tod uns scheidet, lieber, solange wir uns lieben. Ich sage, ihr seid ja misstrauisch, schon am Anfang. Das muss sich ändern, ihr braucht mehr Liebe. Und ihr braucht ein offeneres Herz. Und in der Tat, unsere Herzen sind ramponiert, auch angesichts des Missbrauches von was in Beziehung ablaufen kann. Und unter Missbrauch verstehe ich Untreue, Lügen und eben alles, was Liebe bekämpft und zerstören will. Und neben dem, dass unser Herr Liebe gegeben hat für dieses schöne Geschenk der Ehe und der Familie, gibt es auch ein zweites Geschenk, dass Jesus sagte, dass er sein Reich, seine Gemeinde bauen will. Und das tut er als König aller Könige. Das ist für halb amputierte Demokraten, wie wir es in der Bundesrepublik sind, nicht leicht zu verstehen. Aber in der Tat, unser Herr ist König aller Könige. Und es erscheint uns sehr nostalgisch, wenn die Queen hier auftaucht. Und wir freuen uns, dass wir mal vielleicht gedanklich in diese Etikette einsteigen können. Sind aber auch froh, wenn sie wieder auf die Insel verschwindet, weil das wollen wir nicht. Eine Königin über uns. Wir lieben es, wenn wir frei sind. Vorsicht. Passt jetzt gerade nicht. Frei im Sinne von keinen über uns. Sich mit keinem kompatibel verhalten. König hat Macht, kann etwas anordnen, es muss getan werden. Der König aller Könige hat Macht, kann etwas anordnen, es sollte getan werden. Weil am Ende gibt es irgend so ein großes, jüngstes Gerücht, heißt es im Fachjargon der Theologie. Und da wird man über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen und so weiter. Also es ist nicht leicht, ein Christ zu sein als Deutscher. Das war der Sinn dieser einleitenden Worte. Mittlerweile hat der Computer sich auch erholt. Und warum? Weil die Einheit ja fordert, dass wir auf etwas verzichten, um das, was den anderen anders sein lässt, nicht zu verlieren, aufeinander zugehen. Das macht man diplomatisch zwischen Menschen, weil kein Mensch hat die Wahrheit absolut gepachtet. Aber bei Jesus, dem König aller Königen, der die Wahrheit ist und auch der Weg ist, ist unsere Beziehung nicht aufeinander zugehen, sondern zu ihm hingehen. Das ist sehr ungewohnt für uns. Weil als Demokraten wissen wir, also letztendlich der Einigungsprozess liegt im Kompromiss. Aber wenn ich zwischen Glaube und Zweifel einen Kompromiss schließen soll, zwischen Liebe und Hass einen Kompromiss schließen soll, dann ist das kein guter Kompromiss. Man könnte mit Wortspielereien das vertiefen und sagen, der Kompromiss ist der Kompostmist des Teufels. Jetzt brauche ich mal meine Brille. Diese Freiheit existiert. Dass ich mal ganz kurz hier das Kleingedruckte anschaue. Oh, der hat sich jetzt völlig verabschiedet. Macht nichts. Der Jan und ich, wir haben im Vorfeld noch gerungen. Was will Gott an diesem Morgen sagen? Und wahrscheinlich ist das, was wir herausgefunden haben, wirklich umkämpft. Sodass es auf der Strecke bleiben will. Ich war beim König aller Könige und der ordnet an. Und das sind wir nicht gewohnt, dass uns jemand sagt, was wir jetzt zu lassen haben oder zu tun haben. Und so kommt es, dass auch wir, die wir als Leiter tätig sind, schon mit dem Kompromiss der Zuhörer uns arrangieren. Es fällt ja nicht leicht zu leiten, wenn die, die man verantwortungsvoll leiten soll, doch tun, was sie denken. Ihr lieben Mütter, Väter, die ihr Kinder habt, ihr habt Verantwortung. Es ist nicht leicht, wenn die stur sind und nur die Hälfte von dem tun, was wir tun. Aber, oder sagen, wir haben da ein deutsches Trauma, das läuft unbewusst weiter. 90% unserer Reaktionen sind unbewusst. Und dazu gehört eben auch, dass wir im Zweiten Weltkrieg Autorität völlig verkehrt erlebt haben. Und zwar in Form eines Mannes namens Hitler. Mein Vater war Fan von ihm, Atheist durch und durch. Und hat ihm gedient, mit 16 Jahren freiwillig zur Armee gemeldet, um seine Vision mit zu begleiten, zu unterstützen. Und der war frustriert nach dem Zweiten Weltkrieg, einer der wenigen, der aus sibirischer Gefangenschaft heile zurückkam. 32 Jahren, was für ein Opfer, die schönsten Jahre des Lebens so einem Mann gegeben zu haben. Der hat in Sachen Autorität hat der alles links liegen lassen. Der wollte sich keine mehr unterordnen. Der war geprellt, verletzt. Das steckt ganz tief in unserer Seele. Wir freuen uns, dass wir alle 4 Jahre die Herrschaften da oben mal richtig mit einer Wahl kurz mal abservieren. Wir haben 9 und der soll sich ja nicht so sicher führen, sonst wird er wieder. Die Macht liegt im Volk. Also die Meinung, dass die Wahrheit darin liegt, dass die Masse Recht hat, was der Demokratie ist, ist biblisch nicht zu halten. Denn es gibt einen König aller Könige, der sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das Wissen, dass da einer ist, der Wahrheit hat in sich, in Bezug auf den Sinn des Lebens, woher wir kommen, in den Sinn des Lebens, den wir hier auf der Erde verbringen, und das, was die Zukunft und Ewigkeit betrifft, er ist Wahrheit, allem, was er darüber sagt. Und wir sind herausgefordert, diesen Herrn Jesus Christus, in dem, was er bei seinem Besuch auf dieser Erde uns hinterlassen hat, das zu beherzigen. Und nicht traumatisch reagieren. Ich bin aus diesem Trauma mal erwacht. Ich mache alle 2 Jahre eine sogenannte Israel-Reise. Früher nur für Neubekehrte, damit die mal das Land der Bibel sehen. Später dann habe ich diese Israel-Reise geöffnet, weil ich gemerkt habe, dass Menschen dieses Land so erleben, dass ihr Glauben plötzlich startet. Und so läuft es jetzt immer, dass also zwar auch Christen mitdürfen, aber nur, wenn sie so einen Kirchenfern oder der mit dem christlichen Glauben noch nichts gestartet hat, einen mitbringen, dann dürfen sie mit. Dann gehe ich da mit 100, manchmal mehr, eine Woche durch dieses Land und erkläre ihnen etwas von den Spuren Jesu, was er den Leuten damals gesagt hat. Abends im Hotel gibt es immer noch eine Gutnachtgeschichte von mir, dann dürfen sie schlafen. Und bei der 4. Gutnachtgeschichte hat sich eine 70-jährige Dame bekehrt. Sie hat plötzlich eine Jesusbegegnung gehabt beim Gebet. Und am anderen Morgen um 7 Uhr stehe ich am Bus, zähle meine Schäfchen, baut die kleine Dame sich vor mir auf und sagt: Sie, Pastor, passen Sie jetzt auf, was Sie sagen. Ich tue das. Hey, weißt du was? Das war ich nicht gewohnt. Ich war gewohnt, dass die Leute erstmal zuhören, 90% davon vergessen und dann überlegen wollen, ob sie das irgendwie anwenden, zulassen in ihrem Leben. Wir sind Leitung als Leiter nicht wirklich erfolgreich gewohnt. Wir haben uns da arrangiert. Wenn man dann in Amerika sieht, wie Christen einen Pastor ehren, und ein Diener Gottes in dem, was er sagt, sogar folgen, sagt meine deutsche Seele, jetzt wird es aber gefährlich. Auf der anderen Seite sage ich mir, jetzt überlege ich, was ich predige, weil die Leute das tun, was ich ihnen sage. Und plötzlich kriegt das eine ganz andere Geschwindigkeit. Es gibt noch Menschen, die Leiterschaft ganz gesund anerkennen und in Einheit zur Leiterschaft sich arrangieren, weil sie sagen, den hat Gott uns geschenkt, der trägt die Verantwortung für die Gemeinde und der muss vor Gott Rechenschaft ablegen über jeden einzelnen Menschen, dem Gott ihm anvertraut hat. Ich werde sehen, dass beten, dass Gott durch ihn spricht und er in mein Leben reinsprechen kann im Auftrage des Herrn Jesus Christus. Und Jesus ist mein König und was der König sagt, das ist gültig. Merkt ihr, wie robust und brutal die Botschaft ist? Und Einheit hört sich ja erstmal so lieblich an und nette Bemühung ohne wirklichen Erfolg. Die Taubenzuchtpräsidenten vom Verein, die wollen auch immer, dass alle eins sind und bei der Stange bleiben. Und so macht man es in der Kirche auch. Lieben Leute, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, von Gott und Jesus, dem König aller Könige, und das Thema der Einheit hier gleich anschauen, dann werden wir merken, es geht um mehr, als was unsere deutsche Kultur uns bisher vermittelt hat. Es geht um ein geistliches Prinzip. Und damit, falls ihr mal während der Predigt unkonzentriert seid, ihr euch motiviert wisst, ich gebe euch gleich ein paar Punkte. Das folgendes Ziel hat, je stärker eine Gemeinde in die biblische Einheit hineinkommt, je stärker ist die Vollmachtskraft der Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Ich meine, wer einen friedlichen Gottesdienst will, der ist zufrieden, wenn Gott nicht so doll da ist. Es gibt Gottesdienste mit Friedhofsruhe. Gibt es. Aber wenn Gott kommt, in dem Moment, werdet ihr merken, wird es wirklich lebendig und lebensverändernd. Und dann kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, dann geht das wirklich munter los, weil unser Herr ein Gott ist, der sich dem Menschen gerne offenbart und unter seine Herrschaft bringt. Ein Gott der Einheit. Und diesen Gott der Einheit, den hat Jesus uns gezeigt. Er sagte, wer mich sieht und hört, der sieht und hört den Vater im Himmel. Ich habe euch nichts gesagt, außer was der Vater im Himmel mir gesagt hat. Als Jugendlicher, als ich das gelesen habe, dass Jesus nur den Leuten sagte, was der Vater im Himmel zu ihm gesagt hat, habe ich gedacht, hat der denn überhaupt keine eigene Meinung? Das war so fremd. Als Jugendlicher will man doch seine eigene Meinung, nimmt sich hier ein bisschen Meinung, da ein bisschen Meinung, will eine eigene Persönlichkeit sein und bastelt da dran. Durch eine Fülle anderer Meinung mischt man das, hat dann seine eigene Meinung. Aber Jesus kommt daher völlig tiefenentspannt und glücklich und sagt, ich habe nichts gesagt, aus was der Vater gesagt hat. Der hatte nicht den Hauch von Misstrauen, dass das, was sein Vater ihm sagt, falsch ist. Ja, als Teenager wacht man ja auf, so ab 13, 12, 13, 14 verändern sich die Eltern ja dramatisch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und echt, das muss man ja auch erstmal verkraften als junger Mensch. Und dieser Herr, Halleluja, ich hab's. Und dieser Herr kommt daher und sagt, der Vater ist voll in Ordnung. Ich kann tun, was er sagt. Das wird nie zu meinem Schaden sein, auch wenn es im Moment so aussieht. Und folgt dem Geist des Vaters in die Wüste und fastet 40 Tage. Ohne McDonald's, ohne Cola-Automat, einfach so, weil der Vater ihm das sagt. Oh, Protest. Nein, kein Protest. Er folgt einfach seinem Vater, weil er gewohnt ist, dass sein Vater es gut mit ihm meint. Der Text, den wir hier anlesen wollen, steht in Epheser 4, ab Vers 3. Und da heißt es so schön: Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist ein Auftrag an Christen, die in einer lokalen Gemeinde zu Hause sind. Ist eigentlich ein ganz langweiliges Thema. Man meint auch, das sei ausgefrungen. Aber wenn man jetzt den Zielgedanken dieser Predigt schon aufgenommen hat, dass je mehr Einheit in einer Gemeinde ist, je stärker wird Gott. Je stärker ist die Antwortskraft Gottes auf die Gebete einer Gemeinde, dann bekommt es eine ganz andere Sicht der Dinge. Ich stelle fest, dass Einheit hier erstmal aufgebaut werden muss. Erst dann kann man sie bewahren. Und ich stelle weiter fest, dass dieser Auftrag als Gemeinde eine Einheit aufzubauen, zunächst einmal keine Klarheit bei der Gemeinde auslöst. Jeder denkt was anderes, worin man eins sein muss. Und ich darf euch jetzt erstmal hineinbringen in eine Entspannung, indem ich euch sage, worin ihr als Christen in einer Gemeinde nicht eins sein müsst. Das könnt ihr jetzt abfeiern innerlich. Das ist die Freiheit, die ich verkünde. Denn wo der Geist des Herrn ist, gibt es Freiheit, tatsächlich. Ihr dürft frei sein im Musikgeschmack. Ich predige mal ein bisschen zum linken Flügel. Ihr nehmt mir das nicht übel. Ihr kommt später dran. Ihr solltet wissen, dass in der Gemeinde Jesu tatsächlich ganz, ganz oft Streit war wegen Musik. Ich gehe mal in die Kirchengeschichte rein, 500 Jahre zurück. Da kam die sogenannte Pfeifenorgel auf. Und die amtierenden Theologen damals haben gesagt, das sei ein rechter Satanskasten und gehöre nicht in die Kirche. Ja, heute lächeln wir müde darüber, aber das hat damals die Gemüter hochschäumen lassen. Kaum vorstellbar. Und ich selber bin also auch einer, der ein Opfer war von Musikauseinandersetzung innerhalb einer Gemeinde. Ihr seid da ja schon wahrscheinlich arrangiert, wie ich das hier merke. Habt ihr euch mit dem, was hier geboten wird, arrangiert? Das kann von Großzügigkeit Ausdruck geben, kann aber auch die Summe vieler einheitsbildenden Gespräche sein. Aber wir sind unterschiedlich. Als meine Mutter sich bekehrte, das war, die war jedes Wochenende auf dem Tanzboden mit meinem Vater, Heinz Albers Musik und so, Dreitakt und alles Ganze. Dann wurde die Christ, und dann hat sie Heinz Albers Lieder umgetextet in christliche Texte. Und dann hat sie mir als Neunjährigen Schifferklavier gekauft, nicht bei eBay, aber sowas Ähnliches. Da konnte ich nicht rüber gucken, aber wir hatten Musik im Blut und sie hat gesungen, ich habe gespielt, mein Bruder hat Gitarre gespielt. Wir waren der Hit. Wir waren die Revolution in der Gemeinde. Wir wurden durchkritisiert. Aber mangels Alternativen hat man uns ab und zu rangelassen. Wie das so in kleinen Gemeinden ist. Mit 13 war mir das echt abgegangen, dieser Dreitaktmusik. Ich habe mir ein Schlagzeug gekauft, meine Eltern haben mich in die Garage verbannt, dann ging das andere los. Wir wollten dann auch in die Gemeinde rein, mit Trommeln. Wir haben das irgendwo im Psalm 150 gelesen und meinten, das reicht an Bibelargument. Aber die Nerven der älteren Geschwister waren aussagekräftiger als Gottes Wort. Und das musste man ja auch verstehen. Ich weiß, dass ich als junger Mensch, so jugendlich, überschüssige Kräfte hatte. Und ich weiß, dass ich die durch zwei Dinge sehr gut abbauen konnte. Durch Sport und durch laute Musik. Und wenn ich von lauter Musik spreche, dann weiß ich, wovon ich spreche. Ich war mal in einer Profiband ein paar Jahre und hatte eine schöne 2000 Watt Box, Bassbox. Wenn ich da angeschlagen habe, haben meine Hosen gezittert von den Schallwellen. Und danach fühlte ich mich entspannt. Die Ohren haben zwar ein bisschen gepfiffen, aber ich habe abreagiert. Und als das Leben kam und Verantwortung kam, Kinder kamen, Beruf kam und so weiter, finanzielle Herausforderungen kamen, merkte ich, dass das Leben jetzt Kraft kostet. Und meine Musik wurde leiser, beruhigte sich. Jetzt bin ich so bei Bach angekommen, wenn ich in mein Auto steige. Oder Anbetungsmusik der soften Art. Ich bin 60, aber ich verstehe euch voll. In meiner Bibel steht nicht, welcher Takt geheiligt ist. Und ich preise Gott dafür. Welche Akkordfolge Heiligen Geist bekommt, welche nicht, steht nichts davon. Lasst euch nichts über den Tisch ziehen. Da steht nichts davon. Aber wie kann man das alles arrangieren? Die Bibel sagt, darin müssen wir nicht eins sein. So wird es Anbetungsgottesdienste geben mit Klassik-Instrumenten und Reichtum, je nachdem wie eine Gemeinde bestückt ist mit Gaben und Fähigkeiten, wird sie ihren Reichtum leben. Und die Gemeinde wird großherzig sein, weil sie weiß, darin müssen wir ja gar nicht eins sein. Ich kann das jetzt absetzen aus Liebe wegen Jesus und den anderen. Ich weiß, nächsten Sonntag ist wieder meine Musik dran. Und so arrangieren wir uns. Wir müssen nicht eins sein in den Hobbys, dürfen ganz individuell als Christ angeln oder was weiß ich, was wir lieben. In der Esskultur ist Freiheit. Die sogenannten Gesundheitsapostel haben kein Mandat in der Heiligen Schrift, das Volk zu verführen mit Essvorschriften. Im Farbgeschmack dürfen wir uns gestalten, so schaut euch um, jeder macht es in seiner Weise. Die Zeiteinteilung liegt bei dir, muss in der Gemeinde jetzt nicht uniform geregelt werden, so immer nur um 5 Uhr Andacht morgens, nur das sind die wahren Christen. Könnte man jetzt viel zu sagen, aber ich bin einer, der jetzt zum Abend richtig hochfährt. Da habe ich meine geistlich besten Zeiten von meinem Herrn. Die beste Zeit für den Herrn. So. Aber das muss man ja erstmal alles regeln. In dem Moment, wo aber System reinkommt, weil irgendwelche Leiter Frühaufsteher sind und die ganze Gemeinde jetzt gezwungen wird, in ihrem Privatleben schön morgens um 5 aufstehen, eine Stunde Andacht halten, dann muss man einfach innehalten und sagen, was läuft hier? Werden wir zu etwas gezwungen, was die Bibel so gar nicht sagt? Gewiss, Jesus stand auf vor Morgengrauen. Aber ihr wisst, dass Israel näher am Zenit ist. Und das wird später heller als hier. Sonst um 4 Uhr war ja hell heute. Also hätte ich 3 aufstehen müssen. Das habe ich lieber ab 10 gemacht bis 12. Das war eine schöne Zeit. Dann die Interessen sind auch frei in der Gemeinde. Wir haben unterschiedliche Interessen, muss nicht monopolisiert werden. Eure Leistungsfähigkeit wird auch nicht zum großen Trainingsprogramm. Es gibt leistungsstarke Menschen, es gibt eine Mittelschicht und es gibt Leute, die nicht so viel leisten im herkömmlichen Sinn. Und wir machen da keine Kategorien, sondern hier ist Freiheit. Ein jeder lebe die Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und weil es Schildkröten gibt und Hasen, wissen wir, der Herr liebt Unterschiede. Das Schnelle wie das Langsame. Und auch in unserer Bildungsidee als Universitätsstaat muss man das ja immer wieder sich realisieren. Die Gebildeten sind nicht die Besseren in der Gemeinde, sondern die Besten sind die Erlösten. Ah ja, das kann ich hier ruhig mal sagen. Das Schwache hat der Herr erwählt. Ihr Guten und Starken, ihr müsst jetzt ganz schnell auf schwach umschalten, damit die Erwählung des Herrn sich in eurem Leben weiter ausbreiten kann. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, werdet ihr nicht teilhaben an den Möglichkeiten und Kräften des Reiches Gottes. Und so weiter und so weiter. Und doch, sagt die Bibel, sehr viel über Einheit, was dort eigentlich gemeint ist. Nämlich, wir sollen uns befleißigen, die Einheit im Geist herzustellen. Aber, was ist das? Das ist jetzt erklärungsbedürftig, das versuche ich jetzt. Die Einheit im Geist heißt, das, was der Geist tut, darin eins werden. In Johannes 16 ist die längste Lehreinheit Jesu über den Heiligen Geist, muss jeder Christ wissen, ab Vers 8. für alle, die noch notieren, auf Papier, von Bäumen gefällt. Das ist klasse. Ja, aufschreiben oder einfach merken. Johannes 16,8. Sagt ihr mal, Johannes 16,8. Abwärts. Längste Einheit über den Heiligen Geist. Da werdet ihr Folgendes sehen. Der Heilige Geist kommt, um die Welt zu überführen von Sünde. Welcher Sünde? Dass sie nicht an Jesus glauben. Wir werden also eins mit dem Geist, der die Menschen überführen will, damit sie an Jesus glauben. Wir haben rund 50 Millionen, schätze ich mal so aus dem Bauch aus, die meinen, dass sie Christen sind, weil sie christianisiert worden sind durch ein System. Konfirmation, ein nicht zu verachtendes Bestechungsgeschenk, um Mitglied in einer Institution zu werden und die Kirchensteuer zu sichern in Zukunft. Aber wir haben, und das sagen Insider, das sage ich nicht als Freikirchler, ich bin ja selbst in der lutherischen Kirche berufen worden zum geistlichen Dienst, das ist auch meine Kirche, sagen die Kollegen eindeutig, das ist das Leid. Ulrich Pazani hat gesagt, es ist der größte Bestechungsskandal in der Bundesrepublik, der ungeahndet geblieben ist. Boah. Aber was steckt dahinter? Leuten wird vorgemacht, dass durch irgendeine sogenannte heilige Handlung ein Mensch Christ wird. Was nicht der Fall ist. Durch den Geist werden wir Christ. Der Geist von Jesus. Er überführt die Menschen von der Sünde des Unglaubens hin zum Glauben. Und das geschieht in einem Moment, wenn er wirkt. Braucht man keine 3 Jahre Grundstudium der Schrift. Gott liebt dich. Darin kann der Geist schon wirken und dir Jesus groß machen und plötzlich verstehst du alles, was du dir am christlichen Abendland hier und da aufgeschnappt hast. Das ist sein Werk. Und jetzt kommt's. Wovon überführt der Geist noch? Der überzeugt dich, dass Christus für dich alle Schuld getragen hat, die deine Sünde von Gott her einmal bekommen wird. Das heißt, er ist bestraft worden für dich. Und deswegen wissen wir, dass er uns jetzt eine Gerechtigkeit geschaffen hat, unter die wir uns stellen können. Diese Gerechtigkeit ist dazu da, dass wir fröhlich vor Gott leben, weil wir wissen, wegen Jesus sind wir von Gott angenommen. Und darin sind wir zu Hause. Und jetzt, als Menschen, die begriffen haben durch den Geist Jesu, dass uns vergeben worden ist, kommt der automatische zweite Schritt. Zachäus der Zöllner hat so getan. Und gesagt, oh Mann, ich bin auch noch schuldig bei einigen Leuten. Jetzt mal hin und das in Ordnung bringen. Lehrt Jesus nicht auch, gleiche Richtung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist das Doppelpack. Ist ein Irrglaube, dass du als singularer Christ in deiner großen Eigenfreiheit alles mit Jesus in Ordnung brachst und der Rest kann dir gestohlen bleiben. Falsch. Nein, du hast einen Einheitsauftrag, wenn du Christ wirst. Du hast einen Beziehungsauftrag, denn der Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Da, wo der Heilige Geist ist, sind Christen gern zusammen. Es ist ein Werk. Eins in diesem Geist. Und ist hochinteressant, wo der Geist nicht ist, kommt man A, als sogenannter Christ, ungern in die Kirche. Und selbst wenn man traditionell verpflichtet da mal hin muss, sieht man zu, dass man so schnell wie möglich wieder wegkommt. Weil einem gefriert die Emotion. Das ist das Treffen der Eisheiligen, sagt man auch. Das ist unterkühlt, es ist nicht lebendig. Aber der Geist schafft Leben, sagt die Heilige Schrift. Und diese beiden Dinge, die im Vater unser Gesetz sind, die der Geist Jesu wirkt, an Jesus glauben, sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen und das Leben mit anderen in Ordnung zu bringen, Das kann man nicht rausradieren aus der Heiligen Schrift. Das muss man wirklich leben. Das will der Geist tun. Ich erzähle euch jetzt zwei Geschichten aus der Bibel noch, aus der Zeit Salomo. Schon ein paar tausend Jahre her, exakt 3000. Und eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, aber Ähnlichkeit hat. 2. Chroniker 5, ab Vers 11. Hintergrund von diesem Vers ist, Salomo hat mit seinen Leuten 20 Jahre lang an einem Prachtwerk gebaut, ein Tempel für Gott. Granitstein, farbenprächtig steht er da und sucht seinesgleichen in anderen Ländern, ein großartiges Gebäude. Jetzt wäre eigentlich, nach 20 Jahren war alles fertig, haben die Baumeister ihm gesagt, oh großer König Salomo, das Ding ist fertig, wir können zur Einweihung schreiten. Dann sagt er, ich will das nicht einweihen, ich will wissen, wie Gott da reinkommt. Und weil dafür die Priester zuständig waren, die Gemeinde hatte ja den Geist nicht im Alten Testament, nur die Priester, Propheten und später die Könige. Und der König war jetzt nicht der Theologe, der hatte dann seine Priester und konnte die mit theologischen Aufgaben beauftragen. So, den sagt er jetzt, erklärt mir mal, wie man den Geist da reinkriegt. Was nützt uns das Haus Gottes, wenn Gott da nicht reinkommt? Netter Gedanke. Was nützt uns ein Haus Gottes, wo wir Gottesdienst feiern ohne Gott? Das ist eine irre Vorstellung, aber manche schaffen das. Land auf, Land ab. Die machen ihr Ding. Und Salomo wollte nicht sein Ding. Er hätte ein Planungskomitee kurzerhand einsetzen können, hätte alle Blumen ordern können aus den Blumenläden und hätte ein großes Fest geschmissen, ordentlich durchgegrillt, die Leute wären gekommen, für Musik gesorgt und das Fest wäre gelungen. Wollte er aber nicht. Er wollte Gott da reinkriegen. So, und jetzt kommt also der Auftrag. Salomo zitiert, nachdem er belehrt worden ist, seine Priester zusammen, 120 an der Zahl hatte er, und sagte, in den Schriften Gottes, die Gott zu Mose sprach, in der Tora, steht geschrieben, Gott kommt, wenn ihr euch heiligt. Und die hätten ja sagen können, ja, warum denn wir, warum nicht alle? Naja, ihr habt ja die Salbung für einen Vermittlerdienst. Priester vermittelten zwischen Gott und dem Volk. Und jetzt dürfen wir schon 2015 mithören, die Christen sind nämlich ein königliches, priesterliches Geschlecht und haben tatsächlich eine Priesterstellung. Jetzt könnt ihr nicht sagen, ja, damit Gott Dollar kommt in Deutschland, müssen sich die ganzen Deutschen erstmal schön in der Buße üben. Nix, die Christen sind gefragt. Sie sind die Priester. Sie vermitteln zwischen Jesus Christus und den Menschen in unserem Land. Irgendjemand was verstanden? Sag doch mal Amen. Mich stört das nicht. Also, ich merke dann, dass ihr noch dabei seid. Sonst wiederhole ich das nochmal mit anderen Worten, wäre ja schade. Ihr habt schon begriffen und ich verschwende Zeit. Und dann kommen 120 und sagen, okay, Heiligen, wussten genau, was das bedeutet. Nicht hier gleich ein Opfer bereiten und Gott beeindrucken mit irgendwelchen frommen Übungen und Sündenbekenntnis, sondern erst mal zu den anderen hin, wo es die letzte Zeit Zoff gab. Da musste Priester Levit zu seiner Frau. Er sagt, die letzten 3 Monate habe ich mich benommen wie, ich sag's nicht. Es tut mir leid. Er muss das jetzt. Ist ja schön, ne? Es steht dann später, und alle Priester ohne Rücksicht auf Abteilung haben sich geheiligt. Das ist der Traum eines Leiters. Er gibt seinen Auftrag und alle machen das. Träum mal bitte, Pastor. Träum. Nicht aufgeben. Träum deinen Traum. Wenn wir unsere Lust am Herrn haben, wird er uns geben, was unser Herz begehrt. Eine Gemeinde, die tut, was man ihr sagt. Ja, und dann musste er noch sein lang ausgeliehenes Werkzeug beim Nachbarn zurückbringen. Man stiehlt ja nicht mehr, man leiht aus. Ja, wenn ich mal an deinen Laptop oder Computer kann und mir all die gestohlenen Spiele ansehe und du willst den Herrn loben und preisen, ja, meinst du, das beeindruckt Gott, dass du es eben so kunstvoll kannst, deine Tricks hast.